Selten geht die Verwirrung in der Kirche vom Volk aus. Meist liegt die Schuld am unheilvollen Geschehen bei den Geistlichen. Wenn meine Seele sich zurückzieht in die Einsamkeit mit Gott, mit ihrem großen Hunger nach Rettung, nach der Reform der Heiligen Kirche und dem Wohl der ganzen Welt, dann scheint mir Gott kein anderes Mittel zu offenbaren, und ich sehe auch kein anderes in ihm, als Frieden zu machen.
Katharina von Siena war in ihrer Zeit eine zutiefst spirituelle Frau, die es verstanden hat, die Zeichen ihrer Zeit zu interpretieren und im Grunde auch in ihrem ganzen Leben auch sogar zu durchleiden. Katharina von Siena war eine zutiefst in ihrer Zeit verankerte Frau, die ja dann auch Menschen die Verantwortung getragen haben, von Bischöfen, Päpsten bis hin zu Königen, Fürsten etc., ja auch ins Gewissen geredet hat. Das heißt, sie hat Zeichen der Zeit wahr und ernst genommen und ist in einem ganz weiten Sinne dann diakonisch tätig geworden.
Katharina von Siena, Heilige, Kirchenlehrerin, Patronin Europas. In Zeiten großer Krisen hat die Nonne, die im 14. Jahrhundert lebte, kein Blatt vor den Mund genommen und den Mächtigen aus Politik und Kirche ins Gewissen geredet. Allein 380 politische Briefe schrieb Katharina, auch an den Papst in Avignon, den sie schließlich dazu bewegte, nach Rom zurückzukehren. Damit hat Katharina eine Kirchenspaltung verhindert. Katharina, die als 25. Kind des Färbermeisters Jakob und seiner Frau Lapa am 25. März 1347 in Siena zur Welt kommt, hat schon in jungen Jahren Visionen. Sie ist überzeugt davon, dass die Kirche sich ändern müsse, im Sinne Jesu. Sie selbst besucht Gefangene, Kranke und kümmert sich um die Armen.
So werden wir durch unser erinnerndes Gedenken eins mit dem gekreuzigten Christus, sodass wir nichts anderes mehr behalten, nichts anderes mehr denken und genießen können als den Geliebten und dessen unaussprechliche Liebe zu uns und dem ganzen Menschengeschlecht. Und die Seele beginnt, Gott und den Nächsten zu lieben.
Nach schwerem Leiden stirbt Katharina von Siena am 29. April 1380 in Rom. Diesen Gedenktag hat der katholische Deutsche Frauenbund bereits vor 15 Jahren zum Tag der Diakonin erklärt und Katharina zur Patronin für das Diakonat der Frau gewählt. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das ZDK, hat sich dieser Forderung angeschlossen und tritt seit 2011 offiziell für eine Diakoninnenweihe ein. Darin sehen die Laien einen unverzichtbaren Beitrag zum gegenwärtigen Dialogprozess im Sinne einer geschlechtergerechten und partnerschaftlichen Kirche.
Die Zeit ist reif, Frauen als Diakoninnen zu weihen. Zur Beförderung dieses Anliegens ruft das ZDK auf, dem Netzwerk Diakonat der Frau beizutreten. Den Tag der Diakonin, den Festtag der heiligen Katharina von Siena am 29. April, wird das ZDK öffentlichkeitswirksam begehen und lädt auch alle Mitglieder dazu ein.
Margit Eckholt, Dogmatikprofessorin aus Osnabrück, befürwortet diese Forderung. Für sie ist der Weg für die Weihe von Frauen zu Diakoninnen bereits in der Bibel grundgelegt und im Zweiten Vatikanischen Konzil geebnet worden.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat Erneuerung bedeutet für die Ämtertheologie. Eingerichtet worden ist der ständige Diakonat, das heißt das, was es zuvor nicht gegeben hat, der Diakonat von verheirateten Männern, diese Weihe zum Dienst an der Seite der Notleidenden. Und wenn ich das sehe, dass es hier ein neues, auch Amt in der Kirche gibt, dann kann ich ganz genau eben dann auch diese Formulierung der Pastoralkonstitution, der Kirchenkonstitution hier aufgreifen und damit in Verbindung bringen. Es gibt keine Diskriminierung, auch im Blick auf Geschlechtszugehörigkeit. Alle haben eben den Anteil an dieser einen Würde in Jesus Christus, die allen Menschen zukommt, Männern und Frauen. Und von dort stellt sich sofort die Frage, ja, warum ist es dann nicht möglich, dass auch Frauen Diakonin werden können?
Ja, warum ist es eigentlich nicht möglich? Eine Frage, die die Laien endlich auch von ihren Bischöfen beantwortet haben wollen. Denn die Forderung nach dem Diakonat der Frau ist über die Jahrzehnte zu einer Art Gretchenfrage für die Reformbereitschaft der Kirche geworden. Obwohl die Würzburger Synode bereits in den 70er Jahren ein Frauendiakonat befürwortet und deshalb eine Anfrage an Rom gestellt hatte, gab es von Seiten des Lehramtes keinerlei Reaktion darauf. Das führte dazu, dass auch die meisten Oberhirten in Deutschland weitgehend verstummten. Unerledigte Hausaufgaben also, mit denen sich 2013 die Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Trier beschäftigt haben, beschäftigen mussten. Dazu eingeladen war Kurienkardinal Walter Kasper. In seinem Vortrag kommt der Theologe zu dem Schluss, dass es gegenwärtig keine ausreichende Grundlage für die Einführung eines Diakonats für Frauen gebe. Aber, so fragt Kasper,
könnte die Kirche also heute angesichts neuer Herausforderungen nicht ein Amt für Frauen vorsehen, das nicht das des Diakons wäre? Könnte sie nicht durch sakramentale Handauflegung, sondern ähnlich wie bei der Äbtissinnenweihe durch eine Benediktion Frauen zum Amt einer Gemeindediakonin bestellen und zu pastoralen, karitativen, katechetischen und bestimmten liturgischen Diensten beauftragen? Im Sinne der Tradition könnte man überlegen, diese Benediktion mit der Jungfrauenweihe zu verbinden.
Es geht hier im Grunde allein um eine Segnung von Frauen. Ich denke, es ist sicherlich ein Versuch von Kardinal Kasper auch gewesen, auf diesen Wunsch von Frauen einzugehen. Es ist sicherlich ein Schritt, aber es kann nicht mehr als ein erster Schritt sein.
Die These Walter Kaspers widerspreche, so die Dogmatikerin, eindeutig den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Positiv wertet Margit Eckold, dass die Frauenfrage als Überlebensfrage endlich in der katholischen Kirche angekommen ist.
Wir sind mittendrin in den entscheidenden und auch für die Zukunft, denke ich, auch entscheidenden Fragen, weil es auch im Blick auf die Frauenfrage und gerade auch dann nochmal im Blick auch auf die Frage nach dem Diakonat der Frauen hier nicht um etwas Peripheres geht, etwas, was am Rand oder über den Rand von Kirche hinaus dann zu sehen ist, sondern es betrifft Kerngeschäft von Kirche. Und die Frauenfrage hier eben als Zukunftsfrage der Kirche ist auch hier angekommen.
Sabine Demel, Professorin für Kirchenrecht an der Universität Regensburg, bezeichnet den Vorschlag Walter Kaspers eine Augenwischerei und eine kirchenpolitische Strategie, um alle Seiten zu beruhigen.
Die einen damit, dass ein Frauendiakonat jetzt endlich doch möglich wird. Die anderen damit, dass sie keine Sorge um das Weihsakrament hegen müssen, das weiterhin fest in Männerhand bleibt. Theologisch halte ich es für unredlich, in keiner Weise auf die Argumente einzugehen, die für ein Frauendiakonat sprechen, die ja nicht erst seit gestern auf dem Tisch sind, sondern schon seit vielen Jahren. Diese Argumente einfach unkommentiert zu übergehen, sie nicht einmal zu widerlegen zu versuchen und stattdessen so etwas wie ein, entschuldigen Sie, Twitter-Novum vorzuschlagen. Darüber bin ich ziemlich enttäuscht, zumal wenn ein solcher Vorschlag von so einem anerkannten Theologen wie Walter Kardinal Kasper kommt.
Die Liste der Argumente für eine Diakoninnenweihe ist lang. So ist es beispielsweise Konsens der theologischen Forschung, dass es das Amt einer Diakonin sowohl in den Kirchen des Westens als auch des Ostens gegeben hatte. Es wurde sogar als ordiniertes Amt verstanden. Mit anderen Worten, die Kirche hat einen diakonischen Auftrag, der sich vom Handeln Jesu herleitet. Und deshalb ist das diakonische Handeln von Frauen für die Glaubwürdigkeit der Kirche unverzichtbar. Mehr noch, die Kirche müsse anerkennen, dass auch Frauen von Gott her eine Berufung erfahren. Ansonsten, so Margit Eckold, vergibt sie sich eine Gnadenchance.
Gnadenchance, dass Kirche sich auch etwas vergibt, wenn die Berufungen die Frauen dann auch verspüren, die Frauen leben an der Seite der Notleidenden. Wenn genau das nicht hineingeholt wird, auch in das Herz von Kirche, wenn es nicht repräsentiert wird. Es bedarf einer Ausdrucksgestalt, das Amt dient dem. Das Amt ist im Grunde eine solche Ausdrucksgestalt, dass hier Frauen diese Leitungsaufgabe wahrnehmen können.
Zudem wurden erst vor wenigen Jahren Weiheformulare entdeckt, die ein sakramentales Diakoninnenamt bezeugen. In den Kirchen des Westens wurde diese Weihe vor allem in Frauenklöstern praktiziert. Dabei erhielt jeweils die Vorsteherin einer Abtei die Ordination zur Diakonin. Eine Tradition, die im 13. Jahrhundert aber abbricht. Gefunden wurde auch ein Weihegebet aus dem Jahr 1216, das in der christlich-armenischen Kirche Verwendung fand. Bemerkenswert ist dabei die Perspektive, dass Männer und Frauen in ihrer Heiligkeit gleich sind.
Du gütiger und gnädiger Gott, der du alles erschaffen hast, durch das gesprochene Wort und durch die Menschwerdung deines Sohnes. Du hast Mann und Frau mit Heiligkeit in gleicher Weise ausgestattet. Denn es hat dir Freude bereitet, die Gnade des Heiligen Geistes nicht nur Männern zu verleihen, sondern auch Frauen. Deshalb erwähle nun diese Magd für den Dienst an der Heiligen Kirche.
Die rechtliche Bedeutung, die heute der Weihe in der Kirche zukommt, findet sich im Gesetzbuch der katholischen Kirche, dem CIC. Fast unbemerkt hat Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2009 darin Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Im Kanon 1009, Paragraph 3, heißt es jetzt neu:
Die in der Weihe des Episkopats und Presbyterats eingesetzt sind, empfangen die Sendung und die Befugnis, in der Person Christi, des Hauptes, zu handeln. Die Diakone aber erhalten die Befähigung, dem Volke Gottes im Dienste der Liturgie, des Wortes und der Caritas zu dienen.
Durch die Änderung durch Papst Benedikt ist der Diakonat noch klarer bzw. noch stärker von der Priesterweihe abgegrenzt worden. Allerdings um den Preis, dass jetzt noch unklarer bzw. schwächer geworden ist, worin sich der Diakonat überhaupt noch vom Laienstand unterscheidet. Denn Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Neufassung betont, dass der Diakon bei der Weihe nicht mehr wie bisher die Sendung und Befugnis empfängt, in der Person Christi des Hauptes zu handeln, wie er es bisher getan hat und wie es der Priester und Bischof weiterhin tut, sondern dass der Diakon im und durch das Weihesakrament eine von der Priester- und Bischofsweihe klar abgegrenzte, wenn Sie so wollen, niedrigere Befähigung empfängt, nämlich dem Volk Gottes im Dienst der Liturgie, im Dienst des Wortes und im Dienst der Caritas zu dienen.
Diese Neufassung wirft für die Professorin für Kirchenrecht außerdem die Frage auf, welche Konsequenzen sich daraus für die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit eines Frauendiakonats ergeben. Sabine Demel:
Das klassische Argument, warum Frauen nicht zu Diakoninnen geweiht werden können, ist ja immer das Argument von der Einheit des Weihesakramentes. Interessanterweise wird dieses Hauptargument immer angeführt, obwohl es diesbezüglich keine lehramtliche Aussage gibt. Durch diese Änderung von Papst Benedikt ist nun die Frage zu stellen, kann dieses Argument Einheit des Weihesakraments aufrechterhalten werden? Denn dieses Argument war ja schon immer fragwürdig, meinem theologischen Verständnis nach, und wird jetzt aber durch diese neue Grenzziehung zwischen Priester- und Bischofsweihe auf der einen Seite und Diakonat auf der anderen Seite noch fragwürdiger. Ganz konkret gefragt, inwiefern ist mit dieser Grenzlinie zwischen Diakonat einerseits und Priester- und Bischofsweihe andererseits noch die Einheit des Weihesakraments gewahrt? Führt die Neuregelung nicht dazu, dass der Diakonat durch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten mit der Priester- und Bischofsweihe gekennzeichnet ist?
Das Diakonat der Frau wäre natürlich ein wirklich starkes Zeichen, dass es eine Aufnahme von Frauen in die Hierarchie des Ordo gibt. Sozusagen in der klassischen Theologie und Ordnung der katholischen Kirche gedacht, wäre das ein starkes Zeichen. Richtig ist, das würde überhaupt nur einen bestimmten Sektor von Frauen interessieren und erreichen. Ich kann mir dann solche starken Zeichen wie ein Diakonat der Frau wünschen, aber ich muss natürlich fragen, was ist unter den gegenwärtigen Bedingungen möglich.
Rainer Bucher ist Professor für Pastoraltheologie an der Universität Graz. Es sei notwendig, dass die kirchlichen Vertreter ein größeres Vertrauen in den Glaubensreichtum des Gottesvolkes setzen. Die Frage müsse lauten: Wie kann das Volk Gottes seine Charismen und Begabungen entfalten? Denn
was heute Menschen generell nicht mehr akzeptieren, und eben auch Frauen, das ist, dass von Seiten der Kirchen Selbstverständlichkeiten vorausgesetzt werden. Selbstverständlichkeiten der Mitgliedschaft, Selbstverständlichkeiten der Glaubensinhalte, Selbstverständlichkeiten der Partizipation. Das ist in einer Marktsituation des Religiösen nicht mehr der Fall.
Wenn Katholikinnen aber mit den eigenen religiösen Bedürfnissen und Überzeugungen keinen Ort in kirchlichen Räumen finden, dann ziehen sie daraus Konsequenzen. Anders als noch die Generation ihrer Mütter und Großmütter, fragen die Frauen heute nicht mehr nach einer Erlaubnis.
Man kann das so auf die Gegenüberstellung bringen, dass es Ermöglichungsdiskurse sind, die heute unter jungen Frauen geführt werden. Das heißt, man fragt, ermöglichen kirchliche Räume die Verwirklichung bestimmter Bedürfnisse, bestimmter auch Anliegen? Die können ganz unterschiedlich sein, religiöse oder auch nicht im engeren Sinn religiöse. Wenn das der Fall ist, dann geht man dorthin. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt man weg. Die Zahl derer, die sozusagen eine ein für alle Mal Entscheidung getroffen haben, sowohl rein oder raus, ist kleiner als die Zahl derer, die situative Entscheidungen treffen und sagen, wenn ich hier vor Ort etwas finde für mich, für meine Kinder, für meine Familie, dann gehe ich hin. Aber wenn ich es hier vor Ort nicht finde, dann gehe ich nicht hin. Diese Situativität macht es natürlich auch für die Kirche schwierig, mit dieser neuen Situation umzugehen. Aber sie ist gegeben und sie muss sich darauf einstellen.
Für Rainer Bucher bietet die Marktposition des Religiösen einen großen Vorteil. Es ist die Freiheit des Einzelnen gegenüber allen Institutionen, auch den Religiösen.
Es gibt keinen Glauben am Horizont der Freiheit vorbei. Das hat die Kirche übrigens theoretisch immer schon gesagt, aber praktisch ziemlich weit zurückgenommen. Nur der Freiheitsgewinn des Marktes ist gerade für Gruppen, die bislang sehr wenig biografische Selbstbestimmung hatte, und das waren die Frauen, ein einziger Fortschritt und man wird sagen müssen, ein zutiefst christlicher.
Diesen Freiheitsaspekt, zu dem sich auch das Zweite Vatikanische Konzil bekennt, indem es von der Gleichheit der Männer und Frauen spricht oder ihn theologisch im gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen zum Ausdruck bringt, betont auch Sabine Demel. Doch zwischen Theorie und Praxis klaffe eine Lücke und der Nachholbedarf ist dementsprechend groß.
Nachholbedarf gibt's auf der Ebene der Sprache, im Bereich der Spiritualität, im Bereich der Mentalität und in den Strukturen. Es gibt fast keinen Bereich, wo die katholische Kirche auf der Höhe ihres Selbstanspruchs eines partnerschaftlichen Miteinanders von Frauen und Männern ist.
Die Dringlichkeit ist nicht zu leugnen. Davon ist auch der Pastoraltheologe Rainer Bucher überzeugt. Die katholische Kirche müsse aussteigen aus dem alten Spiel der patriarchalen Zuschreibungen und einsteigen in das Spiel der aufmerksamen Wahrnehmung. Die Frauen, so Bucher, müssen herausfinden, was für sie gut, weiterführend und verantwortbar ist. Für den Pastoraltheologen ist es die Trias aus Sichtbarkeit, Öffentlichkeit und Kirchlichkeit. Es gäbe etliche Bereiche, unabhängig von der Ämterfrage, in denen die Sichtbarkeit und Öffentlichkeit von Frauen erhöht werden könne.
Es ist überhaupt nicht verboten, dass an jedem Sonntag in der Pfarrkirche eine Frau eine Wortgottesfeier feiert, als den Gottesdienst der Gemeinde, sogar mit Kommunionsspendung. Und es ist überhaupt nicht verboten, dass unter der Woche Abendgebete angeboten werden, die von Frauen geleitet werden, die auch auf die spezifischen Themen und Anliegen von Frauen, wenn es die gibt, eingehen können.
Frauen in Führungspositionen machen auf eine andere Art und Weise die Kirche öffentlich sichtbar. Doch bislang war das ein eher punktuelles Unterfangen, je nach Einstellung des Diözesanbischofs. Auch hier herrscht deshalb großer Nachholbedarf. Zum Beispiel in den Ordinariaten, den bischöflichen Schaltstellen. Sowohl auf der oberen als auch auf der mittleren Leitungsebene sind über 80% der Stellen mit Männern besetzt. Das ZDK kritisiert diese Praxis und fordert im Rahmen des Dialogprozesses ein rasches Umdenken und konkrete Vorschläge. Auf ihrer Vollversammlung in Trier haben die Bischöfe signalisiert, dass sie hier eher Spielraum sehen als in der Ämterfrage.
Wir Bischöfe stellen in einer Botschaft konkrete Maßnahmen vor. Das Wirken von Frauen in der Kirche soll sichtbarer werden. Ihr Anteil an Leitungsaufgaben, die nicht die Weihe voraussetzen, erhöht werden. Deshalb haben wir konkrete Maßnahmen vereinbart, um mehr Frauen für eine kirchliche Führungsposition zu gewinnen. Wir glauben, dass der Weg der freiwilligen Verpflichtung, den wir beschreiten, und den wir durch den Studientag verbindlich gemacht haben, den Vorzug erhält. In 5 Jahren schauen wir, wie weit wir gekommen sind.
Die Krise, in der sich die katholische Kirche befindet, hat unter anderem damit zu tun, dass sie die unterschiedlichen Lebensläufe von Frauen nicht ernst nimmt. Wenn die Kirche diese Aufgabe nicht bald in Angriff nimmt, sagt Sabine Demel, drohe ihr ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust. Dafür müsse sich die Kirche wesentlich intensiver und grundsätzlicher um ein partnerschaftliches Miteinander bemühen als bisher. Schluss mit den Lippenbekenntnissen, so das Fazit der Professorin für Kirchenrecht.
Wenn die deutschen Bischöfe nicht bald konkrete Wege einschlagen, nicht nur vereinzelt Frauen in gleichberechtigten Positionen zu bringen, sondern eben auch strukturelle Maßnahmen ergreifen, dann wird es tatsächlich eine Zukunftsfrage, wenn sie nicht verstehen, bald die Frauen in einer neuen Weise an die katholische Kirche zu binden, dann werden tatsächlich irgendwann mal die Mitglieder der katholischen Kirche ausgehen, denn mit den Frauen ziehen ja auch die Kinder aus der Kirche aus, denn wenn die Frauen die Kinder nicht mehr in Glaube und Kirche einführen, dann finden die auch meistens keinen Zugang mehr.
Hinzu kommen Abwertungsmechanismen, die der christlichen Barmherzigkeit widersprechen. Denn immer noch sind bestimmte Lebensmodelle wie Alleinstehende, Alleinerziehende, lesbische oder wiederverheiratet geschiedene Frauen nicht in jeder Gemeinde oder in jedem Ordinariat willkommen. Nach wie vor gibt es an der Basis nicht ausreichend Räume, in denen Frauen ihre Biografien thematisieren und mit der Botschaft des Evangeliums in Verbindung bringen können. Rainer Bucher sieht die Kirche deshalb in der Pflicht, Solidarität mit den Menschen von heute zu üben. Ansonsten ziehe sie sich selbst aus der Gesellschaft heraus. Doch welche Möglichkeiten haben Frauen, die solche Kränkungen erfahren, außer dass sie aus der Kirche austreten oder innerlich kapitulieren? Rainer Bucher appelliert an die Eigenverantwortung jeder Christin und jedes Christen.
Ich bin dafür verantwortlich, dass mein Glaubensweg, mein Lebensweg bereichert wird durch Orte, an denen ich bekomme, was ich für diesen Weg brauche. Dass ich die Texte, die Liturgien, die Menschen, die Gnade, theologisch gesprochen, die Hoffnung, die Ermahnung, die Korrektur auch bekomme, von der ich glaube, dass es für mein Leben gut ist. Wenn das in der eigenen Pfarre ist, sehr schön. Wenn nicht, dann ist damit die Suche noch nicht beendet, sondern eröffnet.
Doch wie soll sich in der katholischen Kirche etwas ändern? Steckt nicht, fragt Sabine Demel, steckt nicht diese Unzulänglichkeit von Personen, Autoritäten und Strukturen so tief in der Kirche drin, dass jede Hoffnung auf einen Wandel utopisch ist? Nein. Bitte nicht so denken, sagt die Theologin, sonst verabschiedet man sich früher oder später aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Das aber wäre fatal, nicht nur für die Gemeinschaft der Gläubigen. Denn nur die Enttäuschte, die sich dem Schmerz und der Trauer stellt, kann auch neu anfangen. Und sie selbst? Kann Sabine Demel eigentlich die Enttäuschung der vielen Frauen über ihre Kirche verstehen?
Je nachdem, ob bei mir persönlich mehr Karfreitagsstimmung, Karsamstags- oder Ostersonntagsstimmung ist. Konkret, wenn ich selbst so ein bisschen frustriert bin über das, was in der katholischen Kirche brach liegt, dann gebe ich diesen Frauen zu verstehen, dass ich gut nachvollziehen kann, dass sie keine Lust mehr haben, weiterzukämpfen, sich weiter zu engagieren. Wenn bei mir aber die Ostersonntagsstimmung herrscht, dann sage ich den Frauen immer wieder, bedenkt, durch Wegbleiben und durch Fortgehen hat sich noch keine Wirklichkeit und noch keine Institution geändert, sondern nur durch persönliches Engagement mit Selbstbewusstsein und Rückgrat derjenigen, die benachteiligt werden. Und wenn ich in der Karsamstagsstimmung bin, dann sage ich diesen Frauen, stimmt. Nach rein menschlichem Ermessen geurteilt, besteht wenig Hoffnung, dass sich in der Frauenfrage in der katholischen Kirche so schnell etwas zum Positiven verändert. Aber Gott sei Dank geht es in unserer Kirche nicht nur nach menschlichem Ermessen, sondern es wirkt auch der Heilige Geist. Und da ist bei mir persönlich immer hilfreich, dass ich da innehalte und in die Kirchengeschichte zurückblicke und mir bewusst mache, wie vieles schon in der Kirche erstmal bis aufs Schärfste teilweise verurteilt oder brachgelegen war und dann später manchmal fast wie ein Wunder plötzlich ganz anders, nämlich als Wirken des Heiligen Geistes erklärt worden ist.
Sabine Demel ist begeistert von Katharina von Siena, der Patronin des Frauendiakonats. Die Theologin bewundert vor allem den Mut und die Ausdauer der Kirchenlehrerin. Denn Katharina hat genau gespürt, wann sie was sagt, wie sie es sagt und wem sie es sagt. Ihre prophetische Analyse hat auch heute nichts an Aktualität verloren.
Wartet nicht auf die Zeit, denn die Zeit wartet nicht auf euch.